attention.
Nova Stofsten San. En Etzele Strogon, en Tupfel Tijon, oder vielleicht doch ein Hauch von Süßen. Es ist ein Krampf. Ein Kampf. Ein Duell Mann gegen die Tube. Weil da sind wir uns ehrlich. Senfspurt ist Männerspurt. Aber nur weil keine Frau so deppert ist, ein Tableau mit 28 Senfsorten aufzumalen und das dann alles durchzutesten.
Ist es eindeutig zu früh, eine Sendung mit einer Lobeshymne auf eine Stadt zu beginnen? Ich bin das erste Mal in Madrid, mein lieber Anchorman, und ich bin positiv mitgenommen. Zunächst einmal die spanischen Städte, die ja erst zu einer Zeit wach werden, wo ich eigentlich schon ins Bett gehe. Großartig, ich habe mir ein Hostel gesucht, das direkt in der Innenstadt ist, und ich gehe aus meinem Hostel raus, bin im blühenden Leben, bin direkt im Zentrum von Madrid, und gestern war ich im Metropolitan, und mir wurde zugeraten, dorthin zu fahren. Toni Tomic und Martin Konrad haben mir gesagt, fahr auf jeden Fall zu Athletic. Ich habe ein Spiel gesehen gegen Rayo Vallecano. Ich komme gleich noch drauf, aber A, warst du schon in Madrid, und B, würdest du es wie ich machen, auch wenn das Spiel um 21.30 Uhr beginnt, trotzdem noch ins Metropolitan zu fahren?
Ich bin an Madrid schon häufiger vorbeigefahren. Ich war tatsächlich noch nie in Madrid. Ich würde natürlich die Gelegenheit nutzen, dahin zu gehen. Gerade am liebsten natürlich, wenn es so ein feuriges Spiel ist, wo es richtig um was geht. Vielleicht auch ein K.O.-Spiel oder sowas, wo man so die Atmosphäre so richtig intensiv spürt. Das wäre auf alle Fälle was für mich. Also das könnte man, ich habe sowas nicht. Ich habe nicht so eine Bucketlist, aber in diesem Moment fange ich sie möglicherweise an.
Okay, Bucketlist wäre ein zu großes Wort. Das wäre dann eher das Bernabeu gewesen. Aber was soll man machen? Bevor ich mir das leere Bernabeu anschaue, fahre ich ins bespielte Metropolitan. Und ich weiß nicht, ob es um was gegangen ist. Keine Ahnung. Das Spiel ist 3-0 ausgegangen von Athletic gegen Rayo Vallecano. Und ich habe am Nachmittag die Karten gekauft, das war mir 60 Euro wert, und habe mir dann einen Uber genommen. Ich weiß, ökologischer Fußabdruck, scheiße, aber es könnte ein E-Auto gewesen sein. Und ich denke mir, hat der Typ mich falsch verstanden? Ich möchte nicht das Heimspiel des FC Valencia sehen. Ich war ewig lang unterwegs bin aber dann trotzdem im richtigen Stadion angekommen. Wirklich eine Minute vor Spielbeginn, und ich hatte ein schlechtes Gewissen, musste ich aber nicht haben, weil ungefähr ein Drittel des Stadions auch eine Minute vor Spielbeginn rein wollte. Und dann habe ich die Aufstellung versäumt. Und natürlich kenne ich ja niemanden außer Jan Oblak, Antoine Griezmann. Und dann hatte ich schon verdrängt, dass Alexander Sørloth, der bei Leipzig nichts gezeigt hat, schießt ungelogen nach 2 Minuten oder nach 3 Minuten das 1-0, und denke ich mir, okay, bei Leipzig hat er nie nach 3 Minuten das 1-0 geschossen, und hätte aber, das war dann wieder die alte Leipzig-Form, nach 7 Minuten hätte er schon 3 Tore geschossen haben müssen. Und da hatten wir wieder gesehen, was für eine fucking Pfeife, und zur Halbzeit hätten es 4 Tore sein müssen, es war dann nur eines, aber okay. Alvarez habe ich dann noch erkannt. Es war eine schöne Erfahrung. Es war wirklich eine schöne Erfahrung. Die ich dir empfehlen kann, aber Bucketlist ist zu groß. Gibt es eine Bucketlist für dich überhaupt? Ich muss mal überlegen. Bucketlist an Stadien, ich war noch nie an der Anfield Road, das würde ich sicherlich mal gerne sehen, in einem Spiel, wo es um was geht. San Siro erzählen mir alle, dass es fantastisch sein muss, war ich auch noch nicht, aber so eine richtige Bucketlist bei den Baseballstadien, Fenway Park, werde ich im Sommer abhaken, ich glaube, dann habe ich's.
Dann kannst du gleich in die Bucht stürzen. Es ist ja tatsächlich so, dass das halt höchst individuell natürlich auch ist. Ne? Der eine hat klar den Club, und da erlebt er die Stimmung am größten, und vielleicht bei dem anderen Club sagt er, es ist immer dasselbe. Insofern wollen wir da, glaube ich, auch niemanden jetzt nicht nur einen Vorschlag, sondern vielleicht sogar irgendwie einen Befehl erteilen, das muss man gesehen haben und das muss man erlebt haben und so weiter. Aber ansonsten hast du dich ja gut eingefügt offensichtlich, wenn du kurz vor Spielbeginn erst da bist. Da sind ja die Spanier schon immer sehr eigen. Spiele sind immer sehr spät und die Menschen kommen immer noch ein Stück später. Aber solange man die Tore nicht verpasst, ist ja, glaube ich, alles gut, weil so Pre-Game machen wir uns nichts vor. man das immer so alles erlebt und gesehen haben muss, weiß ich nicht. Was gab's kulinarisch? Gab's da irgendwas im Stadion oder bist du gleich zu deinem Platz?
Ja, das war eine gewisse Schwierigkeit, weil ich hier gut versorgt bin. Also man muss eines sagen, die Caja Mágica, ich habe nicht nur gute Dinge drüber gehört, also wo das Tennisturnier stattfindet, das Tausende jetzt gleich, jetzt gerade, Moritz Lang hat mir zum Beispiel gesagt, naja, ist schon sehr, sehr groß, Patrick Kühnen, mit dem ich letzte Woche erst geredet, sagt, naja, also ihm taugt jetzt hier nicht so sehr. Ich sage, fantastisch, bis aufs Internet. Das Internet ist eine absolute Katastrophe, aber man wird hier gut durchgefüttert, also habe ich zum Mittag, du weißt ja, wenn es Lachs gibt, kann mich nichts zurückhalten. Ich habe meinen Lachsvorrat für den ganzen Monat Mai schon vorgegessen und hatte dann am Abend jetzt gar nicht mehr so das Bedürfnis, mich dort zu bedienen. Aber vom Buffet her dachte ich mir, okay, das ist das Gleiche. Ich war letztes Jahr im Marlins Park zum Opening Day. Also der Spanier als solcher scheint auch ein Floridianer zu sein. Bis auf dieses kleine Backhändel, auf die Chicken Nuggets, gab es dasselbe. Es gab Hot Dogs, es gab Hamburger, die ich nicht gegessen habe. Und es gab halt so eine Art Sandwich, das ich auch nicht gegessen habe. Aber das hat mir gut gefallen, weil viele Leute auch mit Sandwiches schon ins Stadion gekommen sind. Und die Hütte war nicht ganz voll. Aber für einen Donnerstagabend, 21.30 Uhr, sage ich 85% Auslastung, vielleicht 90%. Nicht übel, aber kulinarisch kein Mast.
Hast du dir den Lachs auch hoffentlich eingepackt und mit in deinen Koffer genommen, damit du auch für den nächsten Monat noch genug hast?
Ja, das sind die hier tatsächlich ein kleines bisschen heikel. Man darf nämlich zum Beispiel nicht zweimal Mittagessen gehen. Ich wäre gerne nochmal zurückgegangen, ungefähr ein Stündchen später. Das war natürlich auch das Problem in München. Das positive Problem, dass dort ständig was zu essen war und man ständig auch gegessen hat. Aber nee, es ist alles gut hier. Alles gut. Und das Einzige, was nicht toll ist, ist, dass ich voll Horst ohne Scheiß mit nur schwarzen T-Shirts hergekommen bin. Und die Witterung, gestern bin ich heimgehatscht. Ich hatsche immer durch die Stadt, sind ungefähr 6 Kilometer bis zum Hotel. Aber das passt schon, weil ich hier sonst keinen Sport mache. Und sehe dann, dass es 32 Grad hat. Das hat mir meine Wetter-App nicht angekündigt. Und schwarzes T-Shirt in der Sonne, 32 Grad, nicht zwingend ein Spaß.
So ähnlich wie unsere Aufnahme übrigens. Das können die Hörer hoffentlich nicht so hören, aber sie können es hoffentlich dann umso mehr wertschätzen, dass wir uns eigentlich praktisch nicht verstehen, während wir dieses Gespräch führen, weil das Internet tatsächlich so im Staccato-Modus nur ab und zu mal so einen Wortpreis gibt. Aber es scheint eine lohnende Reise gewesen zu sein für den Producer Jensen, mal die Westgrenzen unseres Einflussgebietes zu erkunden.
Du warst ja noch weiter westlich, du warst ja in Portugal. Ich erinnere mich mit dem Sportradio 360 Mobil, was mich natürlich sofort zum Papa-Mobil bringt, weil gestern dieses Spiel begonnen hat mit einer Trauerminute für Papst Franziskus. Ich glaube, er hieß Franziskus, ja, ich bin mir relativ sicher. Jetzt kommen zwei Dinge in Handy. Erstens, dass ich Konklave im letzten Herbst schon gesehen habe. Also ich bin ziemlich gut informiert, wenn dieser Film auch nur einigermaßen der Realität entspricht, wie so ein Konklave abläuft. Also ganz, ganz spannend, wer es nicht gesehen hat, ein kleiner Spoiler-Alert. Es ist sehenswert, weil die Kardinäle da eben einquartiert werden im Vatikan, bis die Entscheidung getroffen ist, wer denn der nächste Papst ist. Ich bin gespannt, wie lange es jetzt dauert. Ich konnte mich gar nicht erinnern, dass das bei Franziskus ratzfatz gegangen ist. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwo da unten bewegt war. Ich kann mich erinnern, der erste Papst, den ich wissentlich, wo ich mir gedacht habe, okay, jetzt habe ich es mitbekommen, war, es muss im Jahr 1978 gewesen sein. 1878 war ich auch schon ein großer Papstfreund. Aber 1978, ich meine, es wäre Paul der VI. Gewesen, der dann von Johannes Paul dem I. abgelöst wurde. Aber da ist die Welt stillgestanden. Oder ist bei dir die Welt stillgestanden an diesem, ich glaube am Dienstag war es, oder am Montag, als der Papst gestorben ist?
Na, dass ich jetzt nicht so viel Nähe zu den, wie sagt man eigentlich, Amtskirchen halte, ist glaube ich bekannt. Das ist trotzdem natürlich ein sicherlich bemerkenswerter, herausragender, wichtiger Papst war, ist denke ich, auch klar. Dass aber eben es ihm ja schon jetzt eine ganze Weile schlecht ging, dass er ein hohes Alter hat, was jetzt eine, und da müssen wir, glaube ich, ganz, können wir auch ganz deutlich drüber reden, eine gewisse Sterbewahrscheinlichkeit mit sich bringt, ist, war auch klar. Ich glaube, dass es, dass ich kann verstehen, wenn Menschen jetzt tatsächlich in großer Traurigkeit sind. Wir haben da auch schon mal bei einem anderen Fall drüber gesprochen. Ich hatte jetzt keine persönliche Beziehung zu ihm und deswegen ging für mich das Leben tatsächlich relativ normal weiter.
Tja, die Welt ging nicht unter für den Anchorman, aber gerade eben trudelt die Meldung herein, dass einer der Großen des österreichischen Fernsehens auch gestorben ist, mit dem möglicherweise sogar du einen Berührungspunkt gehabt hast, nämlich Peter Rapp. Peter Rapp ist gestorben und Peter Rapp hat für unsere deutschen Freunde, hat uns Österreichern im ORF eigentlich die Popmusik nahegebracht. Denn es gab eine Sendung, die hieß Spotlight. Danach hat er noch viele andere Dinge gemacht, wie das Millionenrad. Also absolut lächerlich, wenn man es jetzt im 20 Jahre, 30, 40 Jahre später betrachtet. Aber Spotlight war eine der wenigen Möglichkeiten damals, dass man sich wirklich Popmusik, und da waren die Künstler auch teilweise im Studio und haben dann natürlich Playback gesungen. Und Peter Rapp ist leider gestorben. Kannst du mit Peter Rapp was anfangen? Ich hoffe,
ja, natürlich. Peter Rapp sagt mir schon was.
ORF1 und ORF2.
Peter Rapp sagt mir schon was. Ich könnte ihn jetzt nicht mit einer Sendung verbinden, um ehrlich zu sein, aber er sagt mir auf alle Fälle was. Wir natürlich in Deutschland, im Westdeutschland, sind natürlich mit Formel 1 sehr musikalisch sozialisiert worden. Das war ein ganz wichtiger musikalischer Punkt bei uns. Und ansonsten davor natürlich so diese Disco-Sendung mit, war das Ilja Richter eigentlich? Ich glaube das. Und natürlich Rainer Fahr ab, die Hitparade im ZDF. Ich glaube, es hieß auch nur Hitparade, oder? Das waren natürlich so die herausragenden Musiksendungen meiner Kindheit. Ich denke, ich habe da sicherlich jetzt auch ein paar vergessen. Vielleicht.
Was hat nochmal Viktor Worms moderiert?
Auch.
Okay, ich habe Viktor Worms dann Jahre später kennengelernt und mir war das gar nicht so klar, dass er eine dermaßen große Legende ist eigentlich im öffentlich-rechtlichen Fernsehen in Deutschland. Aber er wurde dann für eine kurze Zeit Co-Geschäftsführer bei Deutsche Media. Der andere Geschäftsführer war Christoph Gottschalk und er war ja der Producer vor dem Producer. Er ist vielleicht immer noch Producer und er hat auch Geld dafür bekommen, ich nicht. Aber Viktor Worms war Produzent, Producer von Wetten, dass dann für eine Zeit lang, obwohl er gar nicht mehr beim ZDF war, ein enger Freund von Thomas Gottschalk und einer der Guten, glaube ich, wenn ich so lese, auch was er auf Facebook schreibt, und natürlich ein Mann, der das Geschäft, wie man so schön sagt, von der Pike auf gelernt hat. Gut. Wir gehen weiter in unserem thematischen Bogen und ich darf dir sagen, Markus, ich habe angefangen mit The White Lotus und ich bin mir nicht sicher, ob ich schon gefangen bin. Hast du schon angefangen?
Nein, ich habe noch nicht angefangen. Ich habe noch bei den Gangs of London nachzuholen. Ich bin da jetzt gerade mit der zweiten Staffel fertig geworden. Ich werde die dritte Staffel also jeden Moment beginnen, auch wenn ich weiß nicht, auch wenn es mich fast immer weniger packt, weil ich doch dann doch immer wieder so ein paar Fragen habe. Warum ist das jetzt so und wie ist das jetzt hier und so. Das erschließt sich mir nicht immer ganz logisch, aber das kann natürlich auch mal an meinen Unzulänglichkeiten hängen, überhaupt keine Frage. Die Frage bei mir ist aber dann natürlich erstmal, was kommt als nächstes? Kommt dann nicht erstmal The Last of Us als nächstes dran, weil ich eben auch The White Lotus, ja, da habe ich ja nicht die Lizenz, das Ganze alleine zu schauen, sondern das muss ich darf ich in Begleitung gucken. Begleitet Fernsehen ist ohnehin das schönere Fernsehen. Und insofern werde ich wahrscheinlich Last of Us, es sei denn, ich meine, es ist ja auch noch eine relativ lange dritte Staffel, die Saison ist nicht mehr lang, dann ob ich jetzt tatsächlich die dritte Staffel schon mit so viel Vorsprung zu Ende bringe, dass ich dann noch was Neues anfangen kann oder es alles erst in den Juni verfrachtet wird, das sind so spannende Fragen im Moment in meinem Leben, die auch die Hörer sicherlich fesseln werden.
Ja, ganz sicher. Also mein erster Eindruck, und ich habe erst eine Folge gesehen, ich möchte auch nichts spoilern, aber man sucht ja immer mindestens einen Menschen, mit dem man gewissermaßen mithalten kann. Ja, Armand in der ersten Staffel war unser aller Liebling. Da hat man sofort gemerkt, das ist jemand, das könnte was werden. Und ich habe jetzt doch 2, 3 Anwärter, alle männlich wohlgemerkt, nach dieser ersten Folge. Ich bin mir noch nicht sicher, wo das hingeht. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich jetzt schon so angeteasert bin. Es ist jetzt nicht so, dass ich hier in Madrid sitze. Ich schaue das ja auch betreut. Das ist mir, abgesehen davon, dass das Internet das gar nicht hergeben würde hier, aber es kribbelt noch nicht in den Fingern, dass ich zwingend weiterschauen möchte. Und bei The Last of Us ist es so, dass ich mich eigentlich fast auch nicht erinnern kann, wie die erste Staffel eigentlich zu Ende gegangen ist. Bist du da komplett firm?
Oh, so genau weiß ich es nicht. Ich weiß nur, dass sie ja dann aufbrechen mussten an die Westküste, oder? Also so richtig an die Westküste von diesem, die waren doch da in so einem Fort. Aber boah, was da genau zu, das ist jetzt schon eine ganze Weile her. Ich könnte gar nicht sagen, wie lang genau. Aber eine ganze Weile, aber ich bin mir sicher, da kommt man schnell wieder rein. Also ich werde mir nicht die erste Staffel nochmal geben. Ich habe und möchte auch nicht so viel Zeit damit verbringen, um ehrlich zu sein. Ich möchte, dass mich das direkt wieder mitnimmt und ich mit denen als gleichwertiges Mitglied auf dieser Reise das Ganze mitgehen kann. Und ich werde natürlich auch für sie kämpfen und mich für sie einsetzen. Aber da warte ich dann auch, dass ich dann entsprechend abgeholt werde, natürlich.
Ja, ich habe eine ungefähre Ahnung, wo es geändert hat, die erste Staffel. Stichwort Krankenhaus. Zumindest war das eine der letzten Eindrücke, die ich hatte. Aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob ich, wann ich da einsteigen möchte. Gangs of London, ja, bin ich durch. Und White Lotus, schauen wir mal, wie es weitergeht. Jetzt hat es heute eine, wie ich meine, epische Pressekonferenz gegeben bei FC Bayern München, denn wir mussten unseren Aufnahmebeginn ein kleines bisschen nach hinten verschieben. Was hat denn Vincent Kompany so lange zu erzählen gehabt, beziehungsweise wer durfte denn noch erzählen, außer dem großen Meister selbst?
Max Eberl war noch mit dabei. Es ging tatsächlich erstaunlich viel um Mainz. Es ging natürlich auch darum, inwieweit man schon Meisterschaftsvorbereitungen getroffen hat. Es ging darum, dass ja jetzt klar ist, es gibt kein Champions-League-Finale. Also wie wird die Planung aussehen im Hinblick auf den Club-Weltcup? Es ging ein bisschen darum, dass ja auch die Frauen die Meisterschaft und vielleicht sogar das Double klar machen können, wie man dazu steht. Und dann so ein bisschen Blick voraus, was das Transferfenster bringen wird und so. Wo aber Max Eberl natürlich relativ unspezifisch blieb. Also es gibt dann doch immer viele, viele Fragen und dann manchmal auch längere Ausführungen. Wenn man jetzt sagt, was waren so die maßgeblichen, die bahnbrechenden Dinge, da bleibt jetzt nicht so viel hängen. Gerade auch immer diese Fragen, ob er vorbereitet ist auf eine Bierdusche oder so. Ja, was soll er da sagen? Er beschäftigt sich mit sowas nicht. Die 90 Minuten sind für ihn das Wichtige. Alles, was danach kommt, passiert dann eben. Kurz zusammengefasst.
Naja, gut, deshalb you make the big bucks bei diesen Zusammenfassungen. Das Spannende finde ich ja, dass im kommenden Jahr in der Bundesliga bei 3 Vereinen, die garantiert in der Bundesliga sein werden, 3 Trainerjobs frei werden, von denen alle 3 gut bezahlt sind. 2 davon, würde ich sagen, sind attraktiv und einer ist weniger attraktiv, nämlich der in Hoffenheim. Davon kann man eigentlich ausgehen, dass Christian Ilzer nicht mehr Trainer sein wird. Xabi Alonso wird, glaube ich, zu Real Madrid gehen und in Leipzig wissen wir auch nicht, wer Trainer wird. Also mindestens 3 Trainerjobs. Aber ich finde, es gibt jetzt gar nicht so viele Trainer, von denen wir zumindest wissen. Und das ist ja für mich eigentlich wie ein Aufruf an Leverkusen, Leipzig und Hoffenheim, für sich selbst einen Vincent Kompany zu finden. Weil macht Max Eberl einen glücklichen Eindruck mit dem guten Vincent, den er aus dem Nichts geholt hat?
Ich glaube schon. Ich glaube schon, dass sie so ganz zufrieden sind. Kompany hat ja auch darauf hingewiesen, dass er schon mal als Trainer einen Titel gewonnen hat, den Zweitligatitel mit Burnley, und dass er doch die Busparade durch Burnley nicht umsonst gemacht hat, weil man immer gesagt hat, er hat zwar als Spieler Titel gewonnen, aber jetzt eben auch zum ersten Mal die Chance als Trainer, wurde dann nicht ganz so auch angenommen von der Presse, weil man diesen Zweitligatitel jetzt nicht so hoch gewertet hat. Lustigster Moment übrigens, als Max Eberl gefragt wurde, nachdem er ja ein Bundesligaspiel für die Bayern hat und Thomas Müller das 500. glaube ich, machen kann, dass er das vielleicht so einordnen könnte. Und dann muss er natürlich erstmal richtig lachen, weil er meint, da ist er ja prädestiniert dann dazu oder dafür, das so einzusortieren. Ich habe schon wieder ganz vergessen, was die eigentliche Frage war. Es ist heute tatsächlich eine ganz schwierige Aufnahme, die wir hier tätigen, weil wir uns nur bruchstückhaft verstehen. Aber entsprechend wird das Ganze auch von mir verarbeitet. Alles höchstens bruchstückhaft und möglicherweise auch sinnfrei. Und ich wollte dich noch irgendwas fragen und ich habe es vergessen.
Na okay, vielleicht kommst du drauf, wenn ich dich zuerst frage, was das Wochenende für dich bringen wird. Ich werde noch bis Sonntag hier sein. Ich werde versuchen, den Sonnenbrand, den ich mir am ersten Tag eingefahren habe, nämlich im Knack, wie der Österreicher sagt, also richtig schön, zu lange mit Michael Kohlmann ein Tennisspiel angeschaut, nicht darauf achten, dass mir von hinten die Sonne in das Genick brennt, und also wie ein Vollamateur. Ich bin vollkommen wie ein Großbrite. Aber ich werde noch bis Sonntag hier bleiben. Und ich werde versuchen, es gibt ein zauberhaftes Geschäft gleich in der Nähe meines Ostals. Also das ist wirklich sehr, sehr bescheiden. Wer denkt, ich bin hier im Luxusurlaub und berichte, gehe ein bisschen Tennis schauen, weit gefehlt. Ich kasteie mich selbst. Das Ostal ist genau das, was es ist. Es ist sauber. In der ersten Nacht schlief neben mir, allerdings zum Glück im anderen Zimmer, was aber dann wurscht war, eine Familie mit einem Baby. Und irgendwann um 3 in der Früh ist dieses Kind aufgewacht. Also gut, ich habe selbst 3 davon gehabt, das passiert halt manchmal. Mich hat es aus dem Bett rausgeschmissen, so laut hat dieses Kind geschrien. Ich war der Mutter nicht böse und dem Kind auch nicht. Kann ja keiner was dafür, anstrengend war es trotzdem. Aber ich werde bis zum Wochenende, ich werde es genießen hier und dann am Sonntag zurück nach München fliegen und versuchen aber trotzdem, so viel Sport mitzunehmen am Sonntag, Lüttich, Bastogne, Lüttich, irgendwie im Stream. Ich muss meine Zeit mehr genießen, Einkermann. Was wirst du machen?
Das ist ein sehr guter Rat, den man dir nur geben kann. Also diesen Sonntag kehrst du zurück, das heißt, wir werden kommenden Freitag wieder eine epische, weil verständlichere Sendung haben. Ich werde tatsächlich nur 2 Zusammenfassungen zusammenstricken. Topspiel mit F95 gegen den Glub am Samstag, das Tuschespiel, und am Sonntag XXL Nordderby mit Bremen gegen St. Pauli. Das wird mein Wochenende sein. Und dann schauen wir mal, was das sonst so alles bringt.
Ja, und übrigens ab kommender Woche hoffen wir auf besseres Internet und wir müssen uns jetzt von einem lieben Freund verabschieden, denn ab Mai wird Skype nicht mehr zur Verfügung stehen. Das heißt, auch der Einkermann und ich, heute machen wir das ganz, ganz kompliziert über WhatsApp und mit Eigenaufnahmen und was weiß ich. Aber Skype wird ab Mai eingestellt und nachdem ich kein Freund von Teams bin, müssen wir uns dann über Zoom treffen, Einkermann. Da müssen wir könnten uns sogar wieder sehen. Das wär fast ein bisschen zu viel.
Ich glaube, ich habe Zoom noch nie benutzt. Wir benutzen ja in der Arbeit für Konferenzen Teams tatsächlich. Ich finde Teams schrecklich. Ich rege mich ja über nicht viel auf. Aber über Teams, da haben wir ja schon mal drüber gesprochen, rege ich mich durchaus sehr gerne auf, weil das für meinen Geschmack viel zu kompliziert wird. Und dann, gerade wenn ich mich an mein Passwort gewöhnt habe, wird das dann irgendwie geändert. Im Normalfall speichert mein Computer das Passwort, weil ich da zu faul bin, aber dann geht das irgendwie doch nicht und dann geht diese Teams-Verifizierung, weil ich mein Handy tatsächlich mal gewechselt habe und es gewagt habe, vom iPhone 7 oder was ich hatte, jetzt auf ein 13 zu wechseln. Entsprechend kann ich mich nicht mehr da verifizieren, muss eine SMS anfordern. Boah, Alter, es geht hier nicht um irgendwelche Bankgeheimnisse, ja? Aber was soll man machen? Wir werden das irgendwie durchstehen und wenn Jensen Huber mir befiehlt, dass ich zu Zoom gehe, werde ich da natürlich hingehen. Wir können uns auch auf Swift treffen, da bin ich auch nicht. Das könnten wir dann anfangen. Wir können auf dem Fahrrad sitzend, könnten wir auch miteinander kommunizieren, oder? Kann man das nicht irgendwie? Ich weiß es aber nicht, aber ich habe das nicht und ich habe auch nicht vor, mir das anzuschauen. Aber das wäre vielleicht auch mal eine ganz neue Dimension des Podcastens. Wahrscheinlich gibt es das schon lang.
Ja, also die großartigen Kollegen Lüdecke und Vogt zum Beispiel treffen sich bei Riverside. Und jetzt habe ich aber doch noch eine Anmerkung. Ich schaue so ein kleines bisschen nach Autos, mit denen man in der Stadt fahren kann, also kleinere Autos. Und es ist unfassbar, was zum Beispiel ein gebrauchter Renault Clio kostet. Also es ist unmenschlich für das, was das Auto kann. Und dann schaue ich so ein bisschen rum und habe auf einem Portal plötzlich entdeckt, in Österreich, einen Mini. Zwar ein Diesel, okay, nicht toll, soll man vielleicht nicht machen. Baujahr 2013 oder Erstzulassung 2013 mit 42.000 Kilometern und einem Preis, wo ich sage, okay, nehme ich, ja, 7.600 Euro. Und dann sehe ich aber schon nebenbei Privatanbieter und ein kleines Ausrufezeichen, weißes Ausrufezeichen auf rotem Grund. Und da klicke ich dann drauf und dann ist es, glaube ich, gebrauchtwagen.at. Und da steht dann schon, ja, Vorsicht, bei Privatanbietern, wenn es heißt, man kann sich nicht mit ihnen treffen, das Auto muss nach Österreich importiert werden, dann gleich große und keine Anzahlung. Gut, Anzahlung würde ich sowieso nie machen, aber finde ich relativ spannend. Und dann habe ich dann gestern angerufen dorten und siehe da, es meldet sich niemand. Mein lieber Einkommen, soll ich das als Zeichen sehen, dass es tatsächlich ein vielleicht nicht ganz solider Anbieter ist? Oder soll ich aufgrund dieses fantastischen Preises, soll ich da sagen, okay, ich bleib dran?
Klar, Preis direkt überweisen, würde ich vorschlagen, wenn er so günstig ist. Ich weiß gar nicht, wie wir jetzt genau von der Internetverbindung und von Zoom und irgendwas auf ein Renault Clio gekommen sind. Ich würde dir nur raten, auf alle Fälle aufzupassen, gerade bei Diesel, gerade wenn die so alt sind, dann wird der Euro, was hat er dann, Euro 4 oder irgendwie sowas, dann wirst du damit nicht das erreichen, was du willst, nämlich das als Stadtauto zu verwenden, weil du nicht in die Stadt fahren darfst. Da bist du dann mit einem Benziner sicherlich besser dran.
Words of Wisdom vom Anchorman hinten raus. Ich stelle die Suchanfrage sofort neu ein und nächste Woche, ich glaube, dass die Qualität heute großartig ist, weil wir uns selbst aufgenommen haben, aber vielleicht verstehen wir uns nächste Woche wieder besser, wenn das Internet bei beiden klappt.
Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee! Einfach eine Mail an steilpass@sportradio360.de schicken und ihr bekommt alle Infos. Und versäumt nicht die Big Show. Jeden Donnerstag neu.